Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Sigrid Fischer am Mikrofon. Hallo, guten Tag. Kino, Streaming und Fernsehen, darum geht es heute. Wir haben die Filmstarts der Woche, unter anderem mit dem Langfilm-Regiedebüt von Franka Potente. Wir holen die Juli-Serien nach, die zum Teil auf Kinofilmen basieren. Und wir sprechen mit Drag Queen Bambi Mercury über queeres Fernsehen und stellen fest, da tut sich gerade einiges. Mehr dazu im Corso-Gespräch. Vorletzte Woche hat der Schauspieler Daniel Brühl sein Regiedebüt Nebenan ins Kino gebracht. Und er ist ja nicht der Erste in Deutschland, der hinter die Kamera gewechselt hat. Til Schweiger und Florian David Fitz sind andere Beispiele. Auch Moritz Bleibtreu hat es kürzlich versucht. Nicht sehr erfolgreich. Jetzt legt Franka Potente ihr Langfilmdebüt vor. Das heißt Home. Und ihr Zuhause ist seit gut 10 Jahren Los Angeles. Und in der Nähe spielt auch ihr Film. Gedreht hat sie aber auch sehr viel in Köln. Denn Home ist eine deutsch-niederländische französische Koproduktion. Außerdem ab morgen neu im Kino Matthias und Maxim und Wer wir sind und wer wir waren.
Ich frage mich, warum du deinen Tee immer nur zur Hälfte trinkst.
Ich nehme an, weil ich es nicht leiden kann, wenn etwas endet.
Du bist kein Zuendebringer.
Mehr Allegorie geht nicht. Wer wir sind und wer wir waren von William Nicholson ist so symbolisch überfrachtet, dass man ihm schon nach 5 Minuten den Stempel plump aufdrücken möchte. Immerhin bekommt das durchsichtige Ehegespräch noch eine humorvolle Wendung, die an den Loriot-Sketch Feierabend erinnert.
Ich sage Sachen. Wieso sagst du keine Sachen?
Was soll ich denn sagen?
Ganz egal, was dir gerade so einfällt.
Ihm wird einfallen, was die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen haben. Im Gegensatz zur Gattin ist Edward ein Zuendebringer. Er zieht einen Schlussstrich unter seine Ehe und trifft Grace damit wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Ich bin nicht der Richtige für dich, Grace. Ich gebe dir nicht das, was du willst.
Du gibst mir nicht das, was ich will, weil du es nicht einmal versuchst. Du hast einen Weg gefunden, dich davonzustehlen, aber das lasse ich nicht zu.
Es tut mir leid. Ich habe mich entschieden.
Und plötzlich ist die Tasse Tee von Grace nicht einmal mehr halb voll. Während uns der Film dieses Bild dann doch glücklicherweise erspart, tauchen stattdessen immer öfter die Klippen von Sussex auf, vor denen die Geschichte spielt. Wenn sich Wer wir sind und Wer wir waren trotzdem von Rosamunde Pilcher abhebt, dann liegt das allein am Personal. Das feinnervige Spiel von Annette Bening, Bill Nye und Josh O'Connor in der Rolle von Jamie, der zwischen die Fronten seiner Eltern gerät, hilft über die vielen aufgesetzten Dialoge hinweg. Wer wir sind und wer wir waren. Zwiespältig.
Okay, also gibt's zwei Jungs in eurer Gang, die halt so down damit wären, im Film zu acten?
Mal überlegen, also ich schon mal nicht.
Ich bin dabei.
Danke, ich hab dir doch gesagt, dass Max chillig ist.
Okay, jetzt zieh Leine.
Ich brauche aber zwei.
Ich bring dich um.
Für eine kurze Spielszene benötigt Filmstudentin Erika 2 Typen. Und so fragt sie kurzerhand die Freunde ihres Bruders. Der schmeißt gerade eine Abschiedsparty für Maxim, der für 2 Jahre nach Australien gehen will. Nicht nur Maxim sagt dem Dreh zu, auch Matthias, sein bester Kumpel seit dem Sandkasten, ist mit dabei. Als beide dann erfahren, dass sie sich in der Szene küssen sollen, ist die Aufregung groß. Ein Rückzieher allerdings wäre uncool.
Habt ihr beide euch eigentlich schon mal geküsst?
Naja, jedenfalls nicht beim Geschirrspülen.
Aber mal im Ernst.
Nein.
Vielleicht das eine Mal als...
Hä?
Ja, auf dem Gymnasium, glaube ich.
Nein.
Als Xavier Dolan vor 12 Jahren mit gerade 20 seinen Debütfilm präsentierte, war er über Nacht der Shootingstar des Independent-Kinos. 2 sehr gute, 2 mittelprächtige und 2 miese Filme später, in genau dieser Reihenfolge, ist vom Ruf des Wunderkindes nicht mehr viel übrig. Und so greift Xavier Dolan in Matthias und Maxim einmal mehr die Themenwelten seiner ersten Filme auf. Selbstfindung, sexuell wie beruflich, sowie ein verkorkstes Mutter-Sohn-Verhältnis. Das alles unterhält leidlich, ist aber oft nur Geschwätz von gestern. Dolan ist mittlerweile 32 und steht in Sachen Selbstverliebtheit manchem Altmeister des Kinos in nichts nach. Matthias und Maxim, zwiespältig. Nur mit einem Skateboard unter seinen Füßen und einem Rucksack auf dem Rücken kehrt Marvin in seinen Heimatort zurück. 17 Jahre war er fort, weggesperrt im Gefängnis, weil er einen Menschen getötet hat. Marvins Ziel ist das Haus, in dem er aufgewachsen ist und in dem noch seine pflegebedürftige Mutter Bernadette lebt. Die empfängt Marvin mit ruppigen Worten, ungefähr so, als sei er nur mal eben Zigaretten holen gewesen. Während Mutter und Sohn sich langsam wieder näher kommen, stößt Marvins Rückkehr bei anderen im Ort auf wenig Verständnis.
Was ist passiert?
Jemand hat einen Stein geworfen.
Hier hat niemand mehr mit Steinen geworfen seit der Nacht, als die Polizei kam und dich mitgenommen hat. Jemand hat Mörder an das Garagentor geschrieben. Das sah toll aus.
Vor allem die Familie der Ermordeten hat nicht vor, dem Rückkehrer zu vergeben. Sie lauert Marvin nachts auf, schlägt ihn zusammen und kettet ihn an einen Laternenpfahl. Home von Franka Potente erzählt die schon oft verfilmte »Wir wollen dich hier nicht« Geschichte. Doch früh bereitet sie den Weg zur Versöhnung vor, indem es ein Mitglied der Familie des Opfers sein wird, das Marvin vom Pfahl losbindet.
Scheiße, warum bist du zurückgekommen?
Weil das mein Zuhause ist, deshalb. Und ich weiß nicht, wohin sonst.
Du bist hier nicht willkommen.
Was du nicht sagst.
Schuld und Sühne, Vergebung und Neuanfang. Große Sujets, die Franka Potente hier im White-Trash-Milieu angesiedelt hat. Sie tut das zurückgenommen, letztlich aber auch ein wenig vorhersehbar. Kein großes Debüt, aber ein ganz passables. Home, akzeptabel.
Jörg Albrecht mit den Neustarts der Woche. Ja, und ein furioses Debüt hat Stephen Marston alias Q 2020 veröffentlicht mit der EP The Shave Experiment. Und davon gibt es jetzt eine neue, überarbeitete Fassung, die heißt The Shave Experiment Director's Cut und enthält zusätzlich 5 neue selbstgeschriebene und selbstproduzierte Tracks, die eine ganz eigene Mischung von Elementen aus R&B, Funk, Pop und Dub zeigen. Aus Südflorida kommt er übrigens und hier ist daraus das Stück Alone. Conchita Wurst aka Tom Neu Wirth hat im US-Branchenblatt The Hollywood Reporter einen Artikel geschrieben über die Rolle des Fernsehens, Vorbilder zu schaffen für queere Lebensrealitäten und Menschen. Ja, und queeres Fernsehen hat tatsächlich im Moment Hochkonjunktur. Da gibt's die Dating-Shows Prince und Princess Charming. Es gibt Heidi Klums Queen of Drags Casting-Show. Dann hat eine Transfrau ihre Next Top-Model-Show gewonnen. Die ARD traut sich auch jetzt zur ersten schwulen Serie All You Need. Das ZDF zog nach mit der lesbischen Ausgabe Loving Her. Ja, und im Frankfurt-Tatort wohnt schon ganz lange der Kommissar Briggs zur Untermiete bei Sassi de Paris. Ich habe vor der Sendung die Drag Queen Bambi Mercury gefragt, die ja selbst viel im Fernsehen unterwegs sind. Ja, da tut sich was, aber tut sich das Richtige auch? Wie ist ihr grober Gesamteindruck?
Auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den 90ern sind wir jetzt mittlerweile, also die queere Community ist jetzt mehr verankert im deutschen Fernsehen. Viele vergessen natürlich, dass es in den 70er, 80ern ja auch schon Bestandteil war und ja, jetzt so langsam so in die Normalität überschwappt und genau die gleiche Daseinsberechtigung hat wie, ich sag jetzt mal einfach ganz schlicht, heteronormative Themen.
Jetzt schreibt Conchita Tom in diesem Artikel, wirklich, das sei dir auch die Aufgabe vom Fernsehen, dem Mainstream-Publikum zu zeigen, wie normal überhaupt queere Menschen sind und leben und lieben und keine Ahnung, einen Job verlieren und so weiter. Mhm. Und besonders von Reality-TV, also eben von so Dating-Shows, Casting-Shows. Finden Sie das auch? Das ist wirklich deren Aufgabe regelrecht?
Also erstmal finde ich das ja gut, dass meine gute Freundin Conchita dieses Wort gewählt hat. Mhm. Denn auf eine Art und Weise schon, also das unterschreibe ich direkt so. Es ist ja alles Normalität und viele haben ja keine Berührungspunkte mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Menschengruppen. Und dort wird dann halt komplett gezeigt, wie normal das alles ist und wie viele verschiedene Lebensformen es eigentlich gibt. Mhm. Und es ist auch immer ganz wichtig, wie man es natürlich darstellt, weil der Konsument natürlich dann auch gleich immer so ein bisschen das Schubladendenken auch im Hinterkopf hat.
Jetzt haben Sie sich ja geäußert schon zu dieser ARD-Serie All You Need, ne, über vier schwule Männer in Berlin. Sie haben die durchaus stark kritisiert. Nicht nur, aber auch, weil die nicht so wirklich authentisch für sie ist. Aber ich meine, jetzt sage ich mal, Fernsehen ist ganz oft nicht authentisch. Ne? Also egal, wo man jetzt hinguckt, in ganz viele Formate müsste man denken. Also ich habe nur den Trailer gesehen davon und dachte auch, oh, will ich vielleicht gar nicht sehen. Ja, das ist dann vielleicht dann doch noch das Problem. Vielleicht gerade bei Fiktion. Was waren so Sachen, wo Sie dachten, oh nee, so könnt ihr das doch nicht machen. Haben Sie mal noch ein Beispiel?
Oh Gott, also das Ding ist halt immer natürlich so dieses Aufgesetzte, was natürlich jetzt nicht heißt, dass ein Hetero-Schauspieler jetzt keinen schwulen Schauspieler spielen darf. Ja. Irgendwie bezieht sich alles auf Klischees. Gut, Klischees kommen ja nicht irgendwo her. Aber ich finde, was der Serie gut getan hätte oder was ich generell finde, dass es immer mal ein bisschen mehr positive Momente gibt oder mehr so ein dann durchatmen, weil ich finde, aus meinem Erwachsenwerden, ich habe Sachen gesehen im Fernsehen über queere Menschen, die immer negativ behaftet waren, wo ich dachte so, na klasse, wenn ich mich jetzt oute, dann habe ich jetzt nicht wirklich eine tolle Option auf ein schönes Leben. Und das finde ich immer schade. Also der Konsument sucht sich ja mittlerweile selbst aus, was er möchte. Deswegen greifen mich auch viele Menschen auf die Streamingdienste zurück. Aber ich finde es schön, dass es in Deutschland auch mal wieder so funktioniert, auch wenn es immer heißt, wir sind ja noch nicht so weit. Wo ich denke so, ach, wir hatten in den 70er, 80ern hatten wir Mary und Gordy, die tollen Travestie-Darsteller.
Ich wollte noch fragen, aber das klang schon kurz an, wir hinken schon in Deutschland hinterher, ne?
Wie ich ja schon vorhin meinte, dass viele sagen, wir sind doch nicht so weit. Wir sind verdammt nochmal so weit, weil das Ding ist immer, wir rutschen nach vorne und dann fallen wir dann immer wieder 5 Stufen zurück. Und das finde ich schade. Aber es gibt jetzt viele Projekte, die kommen und viele Dinge und das finde ich schön.
Jetzt haben Sie eben schon das Wort Klischee eingebracht. Klar, ist natürlich ein Problem, würde ich mal sagen, in der Darstellung. Haben Sie auch kritisiert bei All You Need. Ende August soll ja bei ZDF Neo noch eine Serie starten, The Drag and Us. Ich habe nur gelesen, da zieht also eine Drag Queen bei einer normalen Familie ein. Und da sehe ich leider schon vor mir, oh je, da wirbelt natürlich in aller Schrillheit diese Drag Queen alles durcheinander und wir lachen darüber. Ist das nicht Klischee? Also warum erwartet man dann auch immer die bunte Glitzershow von Drag Queens zum Beispiel? Also ich meine, fühlen Sie sich da gut wiedergegeben dann?
Also das weiß ich noch gar nicht. Also bin mal gespannt. Also ich finde gut, wenn man heutzutage Drag hört, man denkt dann direkt dann gleich an Olivia Jones, also groß. Ja. Was ich persönlich für mich immer ganz schlimm finde, ist, wenn die Leute sagen, schrill und bunt. Also das nervt mich persönlich sehr, aber das ist halt so im deutschen Sprachgebrauch verankert. Genau, und ich finde, es gibt ja wirklich in dem Bereich so viele verschiedene Facetten. Das ist wie in der Musik oder im Film. Da gibt es welche, die sind wirklich sehr laut, sehr feminin, sehr schrill und bunt, sag ich mal. Da gibt es wieder welche, die sind politischer oder auch, aber im Fernsehen wird manchmal dann immer wieder auf eine bestimmte Kategorie dann einfach gesetzt. Und ich bin in dieser Sendung einfach mal gespannt. Aber ich finde, auch in der jetzigen Zeit, wie die Welt gerade aussieht, ist ja Entertainment und Unterhaltung nicht verkehrt. Und je mehr das zur Normalität wird, dass das queere Leben im Fernsehen stattfindet, da kann sich natürlich auch viel mehr entwickeln, was Erzählstränge betrifft oder andere Bilder oder wo man vielleicht auch ein paar Klischees bricht. Aber Klischees kommen, wie ich ja schon sagte, Klischees kommen ja nicht von irgendwo her und die haben ja eine Daseinsberechtigung.
Ja, aber ich will vielleicht auch mal sehen, wie diese Bambi Mercury in ihrer Aufmachung, wie die ganz normal, also so wie wir jetzt sprechen, aussieht und lebt. Das kriege ich ja nicht mit, wenn das Fernsehen immer nur diese Showfiguren aufbaut, das meine ich, ne? Was Conchita sagt, wir wollen doch sehen auch, dass das Ganze, also dass die ganz normal leben, wie jeder Heteronormative in gewisser Weise auch. Das sehen wir natürlich nicht, ne? Wenn wir diese Glitzerfassade
zeigen. Ne? Man denkt ja immer so, oh mein Gott, und viele denken, ich laufe ja so
rum. Die läuft morgens schon so, ja.
Im Badezimmer.
Also ich gehe jetzt nicht zum Supermarkt, ich schmink mich jetzt keine drei Stunden, gehe in Full Drag in einem riesengroßen Kleid zum Supermarkt und bringe die Pfandflaschen weg. Also so sieht es nicht aus.
Nicht.
Also so glamourös ist es da nicht, aber also es ist ein Hobby, es ist eine Arbeit, es ist Therapie und es ist Entertainment und es ist ein Teil meines Lebens und es ist schön, dass ich das alles so miteinander kombinieren kann.
Wir müssen noch auf das Stichwort Pinkwashing kommen. Wie viel ist davon vielleicht natürlich im Spiel, wenn jetzt die Sender alle rauskommen, wo diese ganzen Diskussionen, oh, wir müssen alle diverser werden, so aufkommen. Fühlen Sie sich nicht dann, Sie oder auch Menschen, die Sie kennen, ne, aus der Community, instrumentalisiert? Ah ja, jetzt müssen Sie alle mal zeigen, wie divers Sie sind. Ja?
Also ich sag mal, damals bei unserer Show haben wir gesagt, dass wir schon Heidi Klum etwas instrumentalisieren.
Bei Queen of Drags, ProSieben.
Genau, da sie uns ja die Plattform gibt und wir gesagt haben, gut, wir wissen jetzt nicht genau, was dann das Endresultat dieser Show ist, aber wir können die Plattform nutzen, unsere Stimmen benutzen und die Bühne dann dafür nehmen. Es gibt natürlich viele Sender, die jetzt sich so ein bisschen drauf einschießen, aber ich habe halt gemerkt, dass da bei einigen mittlerweile viel mehr dass es viel mehr stattfindet, dass sich Leute schlau machen, dass sie bestimmte Menschengruppen fragen, dass sie ein Team zusammenstellen, dass es ein bisschen mehr diverser ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Da findet eine Sensibilisierung statt und das finde ich total toll und eine Auseinandersetzung dieser Themen. Aber es gibt dann natürlich auch noch Firmen oder andere Leute, die sagen, okay, wir brauchen jetzt hier Quoten dies und Quoten das und dies und das muss auch noch mit rein und das klappt gerade, das ist das, was die Leute sehen wollen. Oder Marken, die dann denken so, ha, jetzt nehmen wir die und dann machen die Werbung und dann verkaufen wir dies und das, weil die Schwulen, die haben ja auch noch Geld. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn es auch Firmen gibt oder jetzt auch Sender, die solche Themen nicht immer nur zum Pride-Monat dann zeigen, sondern dass sich das im Jahr einfach verteilt und dass es halt durchgehend relevant ist. Und das finde ich schön.
Ja, und noch zum Schluss noch ein Zitat aus dem Artikel von Conchita Tom im Hollywood Reporter, die sagt, die erste Begegnung mit queeren Menschen ist für ganz viele Menschen nämlich das Fernsehen. Ja, und das stimmt vielleicht und kann eben am Ende vielleicht doch Akzeptanz schaffen. Ja, Bambi, Mercury, darüber haben wir gesprochen, über die Rolle des Fernsehens als Vorbild für queeres Leben. Vielen, vielen Dank. Die amerikanische Band Holy Hive aus New York hat letztes Jahr das Album Float Back to You veröffentlicht mit zeitgemäßem folkigem Soul. Im September soll der Nachfolger erscheinen. Daraus war das jetzt vorab die Single Color It Easy. Filme, die zu Serien werden oder andersrum gesagt, Serien, die sich bei erfolgreichen Filmen als Vorlage bedienen, gibt es ja schon einige, Fargo, Hannibal, The Quest, 12 Monkeys und so weiter. Je besser die Filme waren, so jedenfalls meine Erfahrung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Serien mithalten können. Es gibt jedenfalls jetzt in diesem Monat zwei weitere Beispiele im Juli. Die hat sich Julian Ignatowitsch angesehen, außerdem Ich und die anderen vom Österreicher David Schalko.
Wieso gruselig, wenn es auch lustig geht? Die Monster AG hat ihr Geschäftskonzept geändert.
Komm, wir müssen auf die Schreck-Etage.
Lach-Etage.
Lach-Etage, genau, genau.
Energie gewinnt das knuddelige Unternehmen mittlerweile aus dem Lachen und nicht mehr dem Schrecken der Kinder. Und die sympathischen Helden Sully und Mike sind jetzt die neuen Chefs der Monster.
Ab sofort habt ihr beide hier das Sagen.
Das ist doch ein Scherz.
Genau, das waren auch meine Worte.
Die Serie Monster bei der Arbeit knüpft nahtlos an den Erfolgsfilm aus dem Jahr 2001 an. Sie stellt dazu den Neuankömmling Tyler Taskman in den Mittelpunkt. Ein frisch graduierter Erschrecker, der plötzlich das Fach wechseln soll.
Heißt das, dass ich tatsächlich eine Chance habe, Scherzer zu werden?
Genau, das heißt es. Die Serie bringt all das mit, was schon die beiden Filme, es gab ja noch ein Prequel von 2013, ausgezeichnet hat. Schnelles Tempo, humorvolle Wortspiele, perfekt und fantasievoll animierte Figuren und eine plüschige Story zum Wohlfühlen.
Also Schluss mit Erschrecken, jetzt sind die echten Kracher Kinderlacher.
Bingo! Unser neuer Slogan. Die echten Kracher sind Kinderlacher.
Disney World eben. Zur Geschäftsidee des Streaming-Anbieters gehört es ja auch, dass solche Spin-offs mit schöner Regelmäßigkeit und ohne große Innovationen das Publikum und den Geldbeutel des Unternehmens glücklich machen. Monster bei der Arbeit auf Disney Plus, für alle, denen die Filme gefallen haben, empfehlenswert. Den blinden Fleck im System, Rassismus, Polizeigewalt, suchte 2018 der Film Blindspotting nach einer Idee von Rafael Casal und David Dix, die gleichzeitig die Hauptrollen übernahmen. In der gleichnamigen Serie sind die beiden Gangsterfreunde Colin, schwarz, und Miles, weiß, wieder in Gastrollen zu sehen. Alles beginnt mit der Verhaftung von Miles, nachdem die Polizei bei ihm Drogen entdeckte.
Ich habe es vor dir geheim gehalten, Baby. Es tut mir so leid. Ich wollte ja gerade
runterspielen. In den Mittelpunkt rückt bei der Serie nun seine Freundin Ashley und ihr Sohn Jean, die bei Miles' Mutter, einer esoterischen Spät-68erin, einziehen.
Hallo?
Oh, hey!
Die Serie ist weniger brutal und weniger politisch als der Film, setzt dafür mehr Comedy-Elemente ein und betont das Zwischenmenschliche.
Was machst du?
Oh, Körper- und Geistvokalisation. Die Luft kommt rein,
die Stimme kommt raus. Es beruhigt das Nervensystem. Solltest du auch mal machen.
Der Ton der Serie ist ein anderer und experimenteller als im Film. Wenn plötzlich Musical-ähnliche Street-Dance-Einlagen oder Spoken-Word-Performances eingeflochten werden, dann würdigt die Serie afroamerikanische Kultur und setzt echte Überraschungsmomente.
Hackt in das System, damit es täglich zerbricht, wie ein Rasiermesser das Handgelenk aufschlitzt!
Die Story allerdings kommt nur schwer voran und fällt klar gegenüber dem Vorgängerfilm ab. Den blinden Fleck verliert die Serie zu oft aus dem Auge. Blindspotting auf Starzplay bei Amazon, schwächer und klamaukiger als der Film, insgesamt akzeptabel. Einen Film, nämlich zur österreichischen Ibiza-Affäre, wollte eigentlich Regisseur David Schalko drehen. Und jetzt geht seine neue Serie an den Start. Ich und die anderen ist ein sehr ungewöhnliches Fernsehexperiment.
Ich will, dass es um mich geht. Ich will, dass ihr mich seht. Dass ihr mit mir mitgeht. Ich will, dass ihr ich seid. Dass ihr alles über mich wisst.
Hauptfigur Tristan, gespielt von Tom Schilling, gibt sozusagen das Spiegelbild, die Projektionsfläche des Zuschauers und spielt in 6 Folgen 6 philosophische Ich-Szenarien durch.
Ich will die Wahrheit wissen.
Es gibt viele Wahrheiten.
Gut, dann würde es schon helfen, wenn sich alle wenigstens mal die Wahrheit sagen.
Wenn die anderen mich plötzlich nicht mehr anlügen, wenn ich von allen geliebt werde oder eine künstliche Intelligenz meine Entscheidungen übernimmt. Ich und die anderen lotet die Beziehung von Individuum und Gesellschaft, von innen und außen, von Subjekt und Objekt aus und tut das auf schräge und unerschrockene Weise. Mit ernsten Gesprächen.
Sehe ich aus, als würde ich scherzen?
Dada-Elementen.
So, jetzt aber ein Hirnspalter, oder?
Und Blödelhumor.
Es war wegen deiner Penisverlängerung.
Maximal 3 Zentimeter, hat er gesagt. Mehr ist leider nicht drin.
Dazu ein wunderbar zynischer Lars Eidinger als Tristans Chef, eine herrlich neurotische Sarah-Victoria Frick als Tristans feministische Künstlerschwester und die wunderbar durchgeknallten Eltern Sophie Reuss und Martin Wuttke.
Wir lieben dich trotzdem.
Trotz was?
Trotz allem, egal was.
Schalkos Serie ist schon jetzt die Überraschung des Jahres und verdient sich den Preis als mutigste Neuerscheinung. Ich und die anderen auf Sky, empfehlenswert.
Ja, und das war Corso für heute. Das Corso-Gespräch mit Bambi Mercury über queeres Fernsehen gibt's noch länger nachzuhören auf deutschlandfunk.de/Corso. Ich bin Sigrid Fischer und sage auf Wiederhören.